Wir hören heute am Karfreitag die Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 23, die Verse 32 bis 43. Zu diesem Gotteswort stehen wir auf. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Die Leute standen dabei und schauten zu. Auch die führenden Männer des Volkes verlachten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen, wenn er der erwählte Messias Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm war eine Tafel angebracht. Auf ihr stand: Das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben alle ein Programmheft bekommen und da ist vorne ein Kreuz drauf abgebildet. Das ist ein orthodoxes Kreuz. Das orthodoxe Kreuz ist daran erkennbar, dass es drei horizontale Balken hat. Das normale Kreuz erkennen wir darin wieder. Es ist einmal das Kreuz mit der vertikalen und der horizontalen, an der Jesus festgenagelt wurde. Die zweite horizontale oben ist das innere Schild. Und dann gibt es zu seinen Füßen noch eine schräg geführte Linie. Und das ist typisch für das orthodoxe Kreuz, denn das ist eigentlich nur ein Symbol, eine Auslegung dessen, was am Kreuz geschehen ist, das, was wir gerade in der Lesung gehört haben, dass neben Jesus zwei Verbrecher gekreuzigt wurden. Der eine wurde gerettet und kam in den Himmel, ins Paradies, für den zeigt der Balken nach oben, und der andere ging verloren, für den zeigt der Balken nach unten. Also ist das orthodoxe Kreuz immer eine starke Predigt und eine Mahnung. Und hängt unmittelbar zusammen mit der Lesung, die wir heute gehört haben. Wir hatten gehört in Lukas 23, dass zusammen mit Jesus auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt wurden, die rechts und links von ihm gekreuzigt wurden. Dann kam das zentrale Gebet Jesu: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann kommt ein mittlerer Abschnitt, wo aufgezählt wird, dass alle Welt ihn verspottete, zuletzt auch der eine Verbrecher an seiner Seite. Bis dann darauf der andere sagte, der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Eine unglaublich spannende Begebenheit, die etwas mit uns zu tun hat. Dass das orthodoxe Kreuz so gestaltet wurde, ist genau richtig. Denn das, was hier geschieht mit diesen beiden Männern rechts und links von Jesus, ist eine Botschaft an uns. Einmal wird uns vor Augen geführt, dass da, wo Jesus jetzt hängt, mitten zwischen zwei Verbrechern, da wollte er hin. Das war der Grund, weshalb er überhaupt uns aufgesucht hat, auf diese Erde gekommen ist, zu uns Menschen gekommen ist. Er wollte mitten hinein in das Böse dieser Welt, in das, was uns plagt, das, was uns versklavt, worunter wir leiden, wozu der Apostel Paulus im Römerbrief im 7. Kapitel einmal gesagt hat: Ich begreife es nicht, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist doch ein Beweis dafür, dass in mir nichts Gutes wohnt und dass das, was in mir wohnt, mich zum Bösen treibt und versklavt, also die Macht der Sünde, sagt Paulus wortwörtlich. Mitten da hinein wollte Jesus kommen. Und schon unter den Propheten heißt es, Jesaja 53, dass er unter die Verbrecher gezählt werden wird, denn, da kommt auch eine Begründung, er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Für das Böse in der Welt, für die Sünde in der Welt ist Jesus gekommen und erklärt sich, indem er da zwischen zwei Verbrechern hängt, solidarisch mit unserer Situation, mit unserer Not und sagt: Ich bin da, ich bin mitten da in deinem Leid, ich bin mitten da in der Grausamkeit dieser Welt, das ist mir nicht egal, nicht gleichgültig. Ich bin gekommen, um da hinein etwas ganz Neues zu bringen. Aber es bleibt nicht dabei, dass wir sozusagen uns Gedanken machen können über diese beiden Verbrecher, die da rechts und links neben ihm hingen. Nein, diese beiden Männer stehen für uns selbst. Und das wird deutlich gemacht durch diesen Spott der Menschen, der wie ein Einschub in dem ganzen Geschehen wirkt. Im Spott werden alle vereint. Und das bedeutet, dass alle Menschen diesem Ereignis mit Missverstehen und Unverständnis begegnen und sich an Jesus letztendlich vergreifen und schuldig machen. Die führenden Männer des Volkes, so heißt es wortwörtlich, verlachten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, nun soll er sich selbst helfen. Die Soldaten verspotteten ihn. Sie reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und auch der eine Verbrecher sagte zu Jesus: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Alle haben sich gegen Jesus gewandt. Keiner hat verstanden. Die ganze Menschheit, das ist die Botschaft, ist verstockt, ist blind. Das ist unsere Natur. Wir sind blind für die Liebe Gottes. Wir sind blind für das Angebot seiner Liebe und seiner Gnade, der Befreiung, die er uns schenken möchte. Und so geschieht auch alles das, was vor den Augen dieser Menschen geschieht, in einer unwahrscheinlichen Verborgenheit. Jesus war furchtbar anzusehen. Man hatte ihn ganz schlimm zugerichtet, angespuckt, gefoltert, ausgepeitscht, verhöhnt und verlacht, weil er behauptete, der Messias zu sein und damit der König Israels, der wahre und letzte und große König, der das neue Reich Gottes aufrichten wird, hatten sie ihm einen Königsmantel umgelegt, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und ihn ausgelacht und verhöhnt. Und da hing Jesus nun am Kreuz, über ihm eine Tafel angebracht: Jesus von Nazareth, König der Juden, eine Spottschrift. Aber niemand ahnte und begriff, dass sie die Wahrheit sagte. Niemand ahnte und begriff, dass diese Königskrone, die Dornenkrone, eine echte Königskrone gewesen ist. Die Krone des Königs der Liebe. Und dass das Purpurgewand, das er trug, das man am Kreuz unter den Leuten verloste, aber ein Sinnbild fand in seinem blutgeschundenen Leib, der voller Wunden und Striemen war, dass das wirklich Königsrot gewesen ist. Das königliche, liebevolle, überströmende Blut Gottes selbst. Der eine Verbrecher neben ihm, der blickte plötzlich hindurch und er sieht, dieser Jesus ist anders. Er stirbt anders. Da ist kein Fluchen, kein Selbstmitleid, keine Angst vor dem Tod. Und er erkennt und spricht aus, dieser hat nichts Unrechtes getan. Und dann hört er die Worte Jesu, die Worte, die er vorher gesprochen hatte auf dem Weg nach Golgatha. Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder, rief er den Frauen Jerusalems zu. Sein Leid war schlimm anzusehen, aber das Leid der Menschen, das er trug, das Leid aller Kriege, aller Not, allen Hasses, aller Verleumdung, aller Handlungen und Worte von Menschen gegen Menschen, alles das versinnbildlichte er. Für dieses Leid ging er ans Kreuz. Für dieses Leid wollte er eine Lösung, eine Erlösung erwirken. Und vom Kreuz herab blickt er auf die Menschen, die ihn so unendlich gepeinigt haben. Und dann kommt dieser zentrale Satz, dieses unfassbare Gebet mit universaler Bedeutung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das, was Jesus dort gesprochen hat, ist universal. Er ist der, der alles Leid dieser Welt auf sich genommen hat. Und er übernimmt in diesem Augenblick eine königliche und priesterliche Funktion. Denn es war Aufgabe der Priester, für die Sünden der Menschen ein Opfer darzubringen und um Vergebung zu bitten. Und er bringt dieses Opfer selbst in sich dar und bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine Generalabsolution, eine Generalvergebung über allen Menschen. Das ist eine offene Tür in eine völlig neue Dimension, eine Tür hinein in die Liebe Gottes, die uns freisetzen will und uns herausführen will aus dieser Spirale der Gewalt und des Hasses. Darum war Jesus gekommen. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Meiner Predigt liegt ja eine Predigt von Martin Luther zugrunde, die er am Karfreitag vor 500 Jahren ungefähr gehalten hat. Und Luther schreibt an dieser Stelle, Jesu unfassbare große Liebe uns gegenüber zeigt sich darin, dass der Herr nicht auf sein eigenes Leben und Leiden achtet, sondern allein an unsere Situation und Not denkt und zuerst für uns bittet, ehe er an sich selbst denkt. Wer kann solche Liebe genügend verstehen? Wer kann erfassen, dass der Herr solch ein Herz für uns hat, so voll Feuer, dass er selbst in seinem größten Leiden, in Marter und Schmach sich so zeigt, als sehe oder fühle er für sich nichts, sondern einzig und allein an dein und mein Elend denkt und auf unsere Not und unsere gebrochenen Herzen sieht und sich um uns sorgt. Vor ungefähr 10 Jahren kam ein Ehepaar zu mir, um die Taufe ihres Kindes anzumelden. Ein Grömitzer Ehepaar. Wir kamen ins Gespräch, wir bereiteten den Gottesdienst vor und dann sagte das Ehepaar, so ein bisschen im Nebensatz, ja, und wir sind hier, um die Geburt unseres Kindes und das Leben unseres Kindes noch ein zweites Mal zu feiern. Und rührt mich selbst, wenn ich an die Geschichte denke. Das Bewegende war, dieses Kind war auf wundersame Weise gerettet worden. Und zwar durch Liebe hindurch. Diese Mutter war, ich weiß nicht, wie alt das Kind da war, es muss eben noch sehr klein, ein Säugling gewesen sein, nur ganz kurz einkaufen. Und das Schlimmste, was man sich als Mutter und Vater vorstellen kann, ist dieser Familie passiert. Sie kam zurück vom Einkaufen, vielleicht waren es nur die Brötchen, da brannte das Haus. Feuerwehr hörte man schon, ein Riesentara, schon war alles versammelt und die Mutter schrie und sagte, mein Kind, es war in der Wohnung. Rauch stieg überall heraus, die Feuerwehr hielt diese Frau fest, die war kaum zu bändigen. Sie wollte zu ihrem Kind und in dieser unwahrscheinlichen Kraft, mütterlichen Kraft und Liebe, riss sie sich los von den Feuerwehrleuten und stürmte auf das Haus zu, stürmte in das Haus hinein, durch die Rauchschwaden hindurch. Kein Feuerwehrmann hätte das Kinderzimmer gefunden. Sie kannte sich blind aus. Sie wusste, wo ihr Kind war. Sie kannte die Wohnung und sie hatte nur ein einziges Ziel. Mein Kind, mein Kind. Und sie stürmte nicht sehend in das Kinderzimmer, fand das Bett, nahm das Kind und rannte wieder raus. Das Kind hatte schon eine Rauchvergiftung. Und es wurde aber gerettet. Ein zweites Leben geschenkt. Und das ist für mich so ein Beispiel dieser unwahrscheinlichen Retterliebe, die auch Jesus am Kreuz gezeigt hat. Die Menschen, tut mir leid, die Menschen sind seine Kinder. Und er sieht ihr Elend. Er sieht das, was in Stockholm passiert ist. Er sieht das, was in Berlin passiert ist. Er sieht das, was in Syrien passiert. Er sieht das Elend der Flüchtlinge, die zu uns kommen. Einer ist gerade hier aus Armenien, schwer gefoltert, voll traumatisiert, auf der Suche nach neuer Freiheit, neuem Leben. Da hinein ist Jesus gekommen. Was da am Kreuz von Golgatha hängt, das ist Gottes Herz, das für uns schlägt, für diese Menschen, die er liebt, für diese Kinder, die er freisetzen will, denen er einen neuen Weg zeigen will. Raus aus Hass und Gewalt, endlich den Weg der Liebe. Das ist das, was der Schächer erkennt. Und deshalb sagt dieser Mann, ich begreife jetzt, ich war auf dem völlig falschen Weg. Ich war doch verstrickt genau in diesem Dunkel dieser Welt, in diesen Machenschaften dieser Welt. Ich war doch kein Deut besser. Uns trifft doch das richtige Urteil. Aber dieser Mann, Jesus Christus, an ihm ist keine Schuld. Er hängt zu Unrecht hier. Aber er tut es, weil er etwas ganz, ganz Neues bringt. Und dieser Mensch, das ist das Geheimnis dieser Geschichte, ist der Erste, der zum Glauben durchbricht. Der Erste, der erkennt, es ist wahr. Gott hat für unsere Welt einen anderen Plan. Es gibt eine Alternative. Und diese Alternative hat mit diesem unscheinbaren König zu tun und wird uns dann geschenkt, wenn wir diese Liebe erkennen und für uns als die Lebenswirklichkeit schlechthin ergreifen und uns ergreifen lassen und verändern lassen und formen lassen und führen lassen. Und was auch so herrlich ist, es wird deutlich, es ist gar nicht schwer. Dieser Mann, dieser Verbrecher, hatte überhaupt nichts vorzuweisen. Und das ist das Wunderbare. Und darum ist diese Predigt so wichtig. Und darum ist sie auf dem orthodoxen Kreuz für alle Zeiten verankert, weil es eigentlich so einfach ist. Wir alle sollen und dürfen sagen, wenn so einer ins Paradies kommt, dann ich auch. Denn dieser hatte nichts Gutes getan, der Verbrecher am Kreuz neben Jesus. Er hatte nicht Theologie studiert, kannte sich nicht in der Bibel aus, hat kein heiliges Leben geführt, hat keine besonderen Leistungen und Anstrengungen vorzuweisen. Er konnte gar nichts mehr tun. Er war wie Jesus selbst mit Händen und Füßen ans Kreuz genagelt und gefesselt. Aber sein Herz tat eine einzige Bewegung. Und seine Gedanken setzten einen einzigen kleinen Prozess in Gang, nämlich zu erkennen, wie es um ihn selbst steht, dass er eben nicht in dieser Liebe ist. und dass neben ihm die Liebe selbst zu sehen ist. Gottes Herz, das für jeden einzelnen Menschen schlägt. Er erkannte seine Verstocktheit und seine Blindheit. Er tat Buße, sagte, mir geschieht Recht. Und dann geschah das Wunder. Es war dieses winzige, kleine Stück Senfkorn, der Senfkornglaube, der dann zu ihn sagen ließ, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das wollen wir auch heute sagen. Herr Jesus Christus, denke an uns und schenke uns auch dieses Paradies, was du versprochen hast. Ein Paradies, das nicht erst dann beginnt, wenn wir eines Tages die Augen schließen und in Gottes Ewigkeit die Augen wieder öffnen, sondern ein Paradies, so wie Jesus es gepredigt hat, das mitten unter uns ist. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und es beginnt dort, wo Menschen sagen, Herr, denke an mich, führe mich deinen guten Weg, schenke mir deine Liebe, verändere mein Herz, meine Worte und Taten und hilf mir, den Weg zu gehen, den du mich leiten und führen willst. Amen.